starten heute die neue Predigtserie. Ich habe auch darüber erzählt. Diese Predigtserie heißt Einer von uns, One of Us, auf Englisch One of Us und auf Deutsch Gott wurde Mensch. Wer kennt das Lied One of Us? Habt ihr schon mal gehört von, wie heißt diese Dame, und die das immer singt? Joan Osborne und Eric Bazilian haben diese Worte genommen und sie haben ein Lied geschrieben, und es geht so, wie geht das? What if God? Ja, genau. Ja. Ich weiß, wenn viele, auch manchmal Christen, wenn sie dieses Lied geschrieben haben, es gab einen Grund dafür. Ja? Und viele haben gesagt, wow, das ist schlecht. Was sie gerade da singt, klar, das sind ein paar Wörter, die nicht gut sind, aber ich denke manchmal, die weltlichen Leute, sie haben recht, sie wollen die Wahrheit einfach weitergeben. Und sie schreibt und sie sagt, sie singt, wenn Gott einen Namen hätte, wie würde er heißen? Und würdest du ihn mit seinem Namen ansprechen? Wenn du ihm in seiner Herrlichkeit gegenüber stehen würdest, was würdest du ihn fragen, wenn du nur eine Frage stellen könntest? Und dann singt sie, was wäre, wenn Gott einer von uns wäre? Nur so ein Lümmel, wie wir welche sind. Nur so ein Fremder im Bus, der irgendwie nach Hause kommen will. Wenn Gott ein Gesicht hätte, wie würde es aussehen? Und würdest du es sehen wollen? Weil, wenn das bedeuten würde, dass du glauben müsstest. Das hat sie gesungen. Wenn das bedeuten würde, dass du glauben müsstest an Dinge wie den Himmel und an Jesus und die Heiligen und all die Propheten. Was wäre, wenn Gott einer von uns wäre? Was wäre es? Und das war diese berühmte Sänger, Liederschreiber, und sie haben mit diesen eine Frage sich beschäftigt. Was wäre, wie wäre, wie würde es, wenn Gott einer von uns wäre? Kennt ihr diese Fernsehserie, das ist so eine Serie, so ein TV-Programm, Undercover Boss heißt das. Hat jemand schon mal das gesehen? Kennt ihr das? Ein paar von euch? Die Fernseher haben. Die Ecke hat keinen Fernseher. Was? Das ist eine britische Doku-Soap des Fernsehsenders, wo die Führungskräfte von Unternehmen daran arbeiten, verdeckt als Hilfsarbeiter in der eigenen Firma mit ihren Mitarbeitern zusammen, gehen sie dort und mit unverfälschte bzw. andere Sicht in der Arbeitsabläufe reinzukommen. Einfach zu beobachten, wie die Firmen laufen. Ja? Und es hat in 2011 hat auch Deutschen, gab dann auch einen deutschen Ableger dazu, der auf RTL zu sehen ist, und dann haben auch andere Länder auch das angefangen. Das Krasse ist, wenn ich das gelesen habe, der Grund ist, dass die Führungskräfte von großen Unternehmen verlieren angeblich mit der Zeit den direkten Kontakt zu den Mitarbeitern und der alltäglichen Arbeit in der Praxis. Ja? Man sieht sie nicht. Man hat so eine Mauer zwischen, ja, ich arbeite dort, aber ich sehe meinen Chef gar nicht und der Chef hat keine Ahnung. Die sitzen halt da oben und sie sagen uns, was zu tun ist, aber Praxis, hey, haben sie keine Ahnung. Und dann haben sie es gemerkt, hey, da ist so eine Lücke zwischen uns und Mitarbeitern, und manchmal senden sie entweder Partners, oder gehen sie selber dorthin als Manager, als CEO von diese Firmen, und gehen sie dort rein, und die Leute, die Mitarbeiter wissen nicht, dass wirklich die Managers dabei sind. Und dann gucken sie, und anhand von dieser Beobachtung gucken sie, wie sie das verbessern können, um ihre Firma zu retten auch. Ja? Und ich dachte, wenn ich diese Programm auch einmal, ich habe das auch einmal gesehen, und es war so spannend. Man sitzt dort und denkt, wow, hey, erkennt niemand, dass der Manager selber da steht, ja? Der hat einen Bart, er hat so überall so versteckt halt, und die Kameras sind da hinten, und man denkt, wow, hey, jetzt findet einer. Und es ist so spannend. Wenn ich darüber gelesen habe, warum sie das machen, das hat mich schon total auch interessiert. Weil sie verlieren diese Kontakt, diesen direkten Kontakt zu den Mitarbeitern und der alltäglichen Arbeit in der Praxis. Und ich fragte, ich habe auch in diese Joanne, die dieses Lied geschrieben hat, und ich habe auch an die Menschen gedacht, die damals in Jesus seiner Zeit gelebt haben. Sie haben sich mit dieser Frage beschäftigt, diese Frage hat sie verfolgt. Hey, ist Gott wirklich einer von uns? Damals in Nazareth, wo Jesus geboren ist, wo Jesus aufgewachsen ist, da haben die Leute sich beschäftigt. Kann Gott einer von uns sein? Kann Gott hier auf der Erde sein? Diese Frage, wurde Gott wirklich Mensch? Ist er einer von uns? Und wir werden die kommende Woche mit diesem Thema uns beschäftigen. Und ich möchte eine Bibelstelle lesen, die wir in Epheser 2, Vers 14 finden. Und da steht, denn er selbst ist unser Friede. Er, der aus beiden eine Einheit gemacht und durch sein körperliches Sterben die Mauer der Feindschaft niedergebrochen hat. Und wenn wir dieses Bibelvers lesen, dann sehen wir, Gott ist nicht da oben geblieben. Ja? Gott wurde wirklich Mensch. Er ist nicht ein Manager da oben geblieben, um zu gucken, ah ja, die müssen selber alleine zurechtkommen. Nein, er kam selber auf die Erde, um die Menschheit zu begegnen. Lass uns beten, und wir werden dann halt schauen, was Gott uns dadurch zeigen möchte. Gott, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort ist voller Kraft, und dein Wort kann retten. Dein Wort kann uns offenbaren, wer du wirklich bist. Und Gott, ich bitte dich in Jesu Namen, in diese kommende Zeit, wenn wir auch heute diese Predigt, diese Bibelverse sehen, Heiliger Geist, sprich zu uns. Rette jemand, Herr. Zeig jemand, wer du wirklich bist, Jesu. Und für diejenigen, die auch online hören werden, für diejenigen, die später auch an diese Predigt anhören werden, Heiliger Geist, berühre sie, Herr, in Jesu Namen. Amen. Wurde Gott Mensch? Fragezeichen. Ja. Die Antwort ist ja. Als es um Jesus und die Menschen in Nazareth ging, die im ersten Jahrhundert dastanden, Gott war einer von denen. Gott wurde Mensch in Jesus. Sie haben sein Gesicht gesehen. Sie haben ihn gehört. Und sie haben gesehen, wie er Wunder getan hat. Aber viele haben geglaubt, und viele haben nicht geglaubt. Gott selbst kam zu uns, ein Mensch. Und er wollte diese Mauer, die zwischen Menschheit Und Gott war, er wollte das wegschaffen. Und er hat Jesus dafür gesandt, dass Jesus diese Mauer runterbringt. Er hat diesen ersten Schritt genommen. Er hat Jesus auf die Erde gesandt, dass Jesus diese Trennung, die zwischen Gott und Menschheit war, zusammenbringt. Dass Jesus die Brücke wird zwischen Gott und die Menschheit. Jesus kam, uns zu zeigen, wer Gott wirklich ist. Und das nennen wir im Christentum Inkarnation. Andere Wort, die Menschwerdung Gottes. Das versteht ihr alles, oder? Alle. Die Menschwerdung Gottes. Und wisst ihr was? Diese Lehre, diese Wahrheit ist der Kern christlicher Glauben. Sie heißt auch Fleischwerdung Gottes. Gott ist in Fleisch auf die Erde gekommen. Im Neuen Testament heißt es wörtlich, und der Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Wenn du Johannes gelesen hast, der Johannes fängt so an. Das Wort wurde Fleisch. Das Thema der Menschwerdung Gottes in Jesus war bereits in der Urkirche Bestandteil der Liturgie und bis heute der Kern aller Hauptrichtungen des christlichen Glaubens. Weihnachten unter dem Aspekt, wir sehen diese Fleischwerdung in Weihnachten unter dem Aspekt der Geburt. An Ostern sehen wir unter dem Aspekt des Todes und der Auferstehung und an Pfingsten unter dem Aspekt der bleibenden Gegenwart. Und so wird diese Fleischwerdung, diese Menschwerdung Gottes ein Teil, ein Bestandteil unserer Glauben. Ein Kirchenvater, Gregor von Nazianz, formulierte in einer theologischen Rede, und ich fand diese Worte so stark und ich möchte das für euch vorlesen, und er schreibte, er wurde als Mensch getauft, aber er vergab als Gott Sünden. Nicht weil er selbst Reinigungsriten brauchte, sondern um das Element des Wassers zu heiligen. Er wurde als Mann versucht und überwand als Gott. Ja, er fordert uns auf, frohen Muts zu sein, denn er hat die Welt überwunden. Und dann schreibt er weiter, er sagte, er hungerte, aber er speiste Tausende. Ja, er ist das Brot, das Leben gibt und das vom Himmel kommt. Und dann schreibt er weiter, er sagt, er dürstete, aber er rief, wer da dürstet, der komme zu mir und trinke. Ja, er versprach, dass Quellen lebendigen Wassers aus denen strömen, die glauben. Er war müde, aber er ist die Erquickung derer, die müde und beladen sind. Er zahlt die Tempelsteuer aber mit einer Münze aus einem Fisch. Ja, er ist der König derer, die sie verlangten. Er betet, aber er erhört auch Gebete. Er weint, aber er trocknet Tränen. Er fragt, wo Lazarus begraben ist, denn er ist ein Mensch, aber als Gott erweckt er Lazarus vom Tod. Er wird verraten für nur 30 Silberstücke, aber er erlöst die Welt für einen hohen Preis, denn der Preis war sein eigenes Blut. Als Lamm wird er zum Schlachtbank geführt, aber er ist der Hirte von Israel und jetzt auch von der ganzen Welt. Er stirbt, aber er gibt Leben und zerstört den Tod durch seinen Tod. Er ist begraben, aber er ist wieder auferstanden. Krass, oder? Krass für dich nur. So eine Wahrheit, die da drinne steckt. Und wusstet ihr, dass diese Glauben, diese Wahrheit ein Test unseres Glaubens ist? Die Bibel sagt in 1. Johannes 4, Vers 2, daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, und das heißt jeder Mensch, der einen Geist hat, jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. So kann man erkennen, wenn jemand wirklich glaubt. Weil heutzutage wird diese Lehre, diese Wahrheit total gegriffen. Menschen wollen nicht glauben, ja, Jesus, nein, das war nur eine Idee. Ich habe gehört, letzte Woche habe ich gehört, ein Pfarrer, der zu einem Student gesagt hat, glaubst du wirklich, dass Jesus auch verstanden ist? Bist du doof? Und wenn du das nicht glaubst, dass Gott ein Mensch geworden ist, im Fleisch zu uns kam, dann sagt die Bibel, du bist nicht aus Gott. Aber wenn du glaubst, dass Gott durch Jesus Fleisch geworden ist, auf diese Welt kam, um uns zu retten, für uns zu sterben, alles hängt von dieser Wahrheit ab. Wenn du das glaubst, dann bist du, sagt die Bibel, dann bist du aus Gott. Dann glaubst du wirklich. Und Johannes schreibt das weiter in seine Briefe und er sagt, denn viele Irrlehrer sind herausgegangen in die Welt, die nicht bekennen, dass Jesus, der im Fleisch gekommen Christus ist. Das ist der Irrlehrer und der Antichrist. Das ist das Geist des Antichrist. Wenn Menschen denken, nee, Jesus, der ist nicht als Mann ans Fleisch zu uns gekommen. Lass uns ermutigt sein von diesen Worten. Hey, ja, Gott wurde Mensch. Ja, Gott wurde Mensch. Sag mal deinen Nachbar, Gott wurde Mensch. Gott selbst wurde Mensch. Und Jesus ist gekommen, um Gott, den Vater, die Welt zu offenbaren. Jesus ist gekommen, dass er uns zu Gott, den Vater, führt. Und wenn Jesus kam, wenn Jesus gerade um diesen Zeitpunkt kam, dieses Konzept der Vater, Gott der Vater, war nicht so bekannt. Für die Juden war Gott ein Wesen, der ganz weit weg ist. Die Priester oder die im Tempel waren, dürfen, hatten nur Kontakt mit diesem Gott. Und das war so faszinierend. Das war eine Wahrheit, die so faszinierend war, dass der Gott, die Juden proklamiert und angebetet haben, derjenige, der im Alten Testament so viel Wunder getan hat, dass er selber auf die Erde kommen würde? Gott! Und genau das ist, was passiert, wenn Jesus auf diese Erde kam. Und Jesus sagt in Johannes 1, 18, niemand hat Gott je gesehen. Das sind die Worte von Jesus. Und er sagt, niemand hat Gott gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoße des Vaters ist, der hat uns Aufschluss über ihn gegeben. Jesus allein weiß, wie Gott der Vater ist, weil er ihn gesehen hat. Und deshalb ist Gott selber durch Jesus auf die Erde gekommen, dass er uns offenbart, wer Gott wirklich ist. Und Jesus sagt auch in Johannes 17, Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Weißt du, das ist der Grund, warum wir auf dieser Erde leben. Und das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist, dass wir Gott, den Vater, und Jesus erkennen. Das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist. Und ich möchte heute ganz, ganz was Krasses tun. Ich möchte ganz schnell mit dir eine ganze Bibelbuch lesen. Ist das okay für dich? Habt ihr keine Wahl? Sorry. Ich habe das Mikro. Wir lesen einfach ganz schnell. Ist das okay? Wir gehen in Johannes. Das ist das Evangelium von Johannes. Und ich möchte ganz kurz ein paar Aspekte zeigen, wie Jesus uns zeigt, wer Gott wirklich ist. Und wir fangen erstmal in Johannes Kapitel 1. Wir lesen nicht, aber ich erzähle euch mal. In 1. Johannes lesen wir, wie Jesus rumläuft, rumgeht und ganz, ganz viele Menschen anspricht. Und er spricht ganz besonders diese jungen Leute, die er als Jünger haben wollte. Ja? Und er erzählt über das Königreich Gottes. Er erzählt, hey, Gott ist nah. Komm, kehrt euch. Komm zu mir. Komm zu Gott. Komm zu dem Vater. Und er steht da und er lädt Menschen ein. Und dann gab es so Fragen von Johannes der Täufer. Er wollte wissen, ob Jesus wirklich der Retter ist. Und dann hat er so ein paar Leute hingeschickt und hat gesagt, hey, frag mal Jesus, ob er wirklich der Retter ist. Und dann sagt Jesus zu denen, kommt und sieht. Kommt. Jesus sagte, kommt. Und sie haben Jesus beobachtet, wo Jesus gewohnt hat. Und er zeigte dadurch, dass Jesus wirklich der Messias ist. Und weißt du, was wir hier lernen können in Kapitel 1 von Johannes, Kapitel 1 von Johannes Evangelium, wie Gott wirklich ist? Jesus zeigte, wie Vater im Himmel wirklich ist, indem er Menschen einlädt. So ist Gott im Himmel. So ist Gott. Wenn wir Jesus lesen, wenn wir Jesus sehen, dann müssen wir davon ausgehen, wie Jesus sich benimmt, genauso wird Gott, der Vater, sich benehmen. Gott ist einladend. Wusstest du das? Wusstest du, dass Gott voller Freude Menschen einlädt? Er ist nicht da im Himmel mit einem Stock und einem weißen Bart. So ist unser Gott nicht. Jesus hat gezeigt, wie Gott wirklich ist. Er hat Menschen eingeladen. Weißt du, was das mich über Gott zeigt? Hey, Gott ist so einladend. Gott ist so bodenständig. Kommt und sieht. Genauso müssen wir sein. Wir sollen Menschen einladen, hey, komm du selber und beobachte das selber. Gott ist einladend. Und das zeigt uns Jesus, wie Gott so bodenständig ist und Menschen persönlich ermutigt und einlädt. In Kapitel 2 sind wir schon angekommen. So schnell geht das, oder? Ja? So schnell kannst du die Bibel lesen. Kapitel 2, Johannes Kapitel 2, da lesen wir, dass der erste Wunder Jesus getan hat. Erste Wunder. Wer weiß, was es war?
Wasser im Wein.
Jesus ist auf eine Hochzeit eingeladen. Ja? Seine Mutter ist da, seine ganz enge Freunde auch. Und das Krasse passiert. Kein Wein mehr. Chaos. Und im Grunde rettet Jesus ein Party. Aber die Frage, die erste Frage. Glaubst du wirklich, dass Gott in einer Party ein Wunder tun wird? Wirklich, mit unserer christlichen Vorprägung und alles möglich. Glaubst du das wirklich? Ja? Oh, es tut weh, ne? Ja zu sagen, aber ja, oder? Ja? Glaubst du das wirklich? Bitte keine Heuchlerei heute, ey. Gott sieht dich. Glaubst du das wirklich, dass Gott in dein Tank reinkommt und ein Wunder tut, um zu zeigen, dass er wirklich Gott ist? Und das ist das. Jesus kommt, um zu zeigen, hey, Gott freut sich und er liebt es zu feiern. Oh. Gott, das ist Gottes Herz. Er liebt es, mit Menschen zu feiern. Das soll Gottesdienst sein. Ein Feier. Wenn wir zusammenkommen, wenn Gott hier ist, dann soll das ein Feier. Ein Party. 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 Party für Jesus. Und seht ihr, das ist so untypisch. Jesus kommt auf der Erde und zeigt, wie Gott wirklich ist. Er rettet Partys. Ich habe mich gefragt, warum dort ein Wunder, und das war der erste Wunder, und darum, dass die glauben könnten, dass er wirklich Gott ist. Und ich möchte dich heute ermutigen, hey, wenn Jesus gekommen ist, Gott im Fleisch gekommen ist, er wollte durch Jesus zeigen, genauso bin ich. Ich freue mich, wenn ich dich sehe. Ich freue mich, wenn du feierst. Und ich bin dabei. Soll ich das auf Schwäbisch sagen? Ich bin dabei. Gott ist da, um mit dir zu feiern. Und weißt du was? Ich möchte dich auch heute ermutigen. Gott denkt nicht, wie wir denken. Wir würden denken, Gott wird in der Gemeinde, in Kirche oder Gottesdienst Wunder tun. Aber Gott ist Gott. Er will Wunder tun, wo er will. Und genauso, wo dein Party ist, oder genauso, wo dein vielleicht, wo du auch müde bist, oder wo du denkst, ja, ich bin nicht in der Lage zu feiern, genau da kann Gott auch ein Wunder tun. Weil er Gott ist, weil er dein Vater ist. Weil so hat Jesus uns gezeigt, dass Gott sich freut. Er ist bereit, dich da zu treffen, wo du bist. Genau in diese Feier, genau in diese Trauer auch. Er kann das. Wir sind schon in Kapitel 3 angekommen. Oh, schnell, oder? In Kapitel 3 lesen wir, dass ein religiöser Leiter zu Jesus kommt und er hatte so viele Fragen. So viele Fragen. Ist jemand hier, der viele Fragen hat?
Für Gott.
Weißt du, wie Jesus
Wie Jesus diesen Mann zeigt, wer Gott wirklich ist, er nimmt die Zeit. Er zeigt Geduld. Geduld. So ist unser Gott ein geduldvoller Lehrer. Hast du diese Vorstellung von Gott? Nee, Gott ist immer Stress. Ich muss ganz schnell meine Gebete ablegen und denken, naja, so sind wir manchmal, oder? Wir denken, ich weiß nicht, ob Gott Zeit hat. Und Jesus hat dafür Zeit genommen. Fällt es dir schwer, manchmal, dass du deine Geduld verlierst, wenn Menschen dich nicht verstehen oder was Gott nicht versteht? Oder? Ich habe mittlerweile 10 Studenten als ein theologisches, also Bibelstudium, und ich sage euch, ich muss viel Geduld haben. Und sie müssen viel Geduld haben, wenn sie mich da vorne sprechen, auch meine Güte. Geduld. Und jetzt ist, was Jesus uns sagt, hey, Gott ist ein geduldvoller Vater. Er hat Geduld mit dir. Und in Kapitel 4 lesen wir über eine Frau, wo Jesus begegnet, und sie hatte Durst, wirkliche innere Durst, und Jesus sagte, hey, ich bin derjenige, den du brauchst. Und es war eine Frau, die nicht von Menschen von anderen Kulturen gewollt war. Und Jesus kommt, um uns zu zeigen, so ist Gott. So ist Gott. Er nimmt Menschen, die die Welt abstoßt. So ist Gott. Gott ist nicht auf die Erde gekommen für Europa, weil du eine weiße Haut hast. Weil du braun bist, weil du rot bist. Gott ist auf die Erde gekommen, um die Menschheit, egal wie sie aussehen, egal was sie getan haben, egal was sie angestellt haben, die zu retten. Und das wollte Jesus uns zeigen, hey, ich sehe das Herz. Ich will Menschen zu mir ziehen. Ich will, dass die Menschen Gott, den Vater, kennenlernen. Jesus kommt und zeigt uns, dass Gott die Menschen will, die niemand will. Und wir sind schon in Kapitel 11 gelandet. Und da lesen wir eine Geschichte von einem Mann, der gestorben ist, Lazarus. Und Jesus wusste, dass er gestorben ist. Und er hat ihn auch auferweckt, aber Jesus hat trotzdem geweint, schreibt die Bibel. Er hat trotzdem geweint. Er hatte den Kummer und Trauer von seiner Schwester gespürt, und er weinte mit diesen Menschen, die Trauer hatten. Und damit hat Jesus gezeigt, Gott traut, Gott weint mit uns, wenn wir Schmerzen haben. Glaubst du das? Weil wenn ich Jesus sehe, wenn Jesus weint, dann muss ich das glauben, dass Gott auch weint. So ist Gott der Vater. Er sieht dein Schmerz. Er sieht dein Leid. Und er weint mit dir. Und dann kommen wir zu Kapitel 13, wo sie ein letzten Mal zusammen essen, wo sie Abendmahl genommen haben, wo Jesus ganz kurz davor stand, dass er am Kreuz gehen sollte, und dann wäscht er die Füße von seinen Jüngern. Und damit hat Jesus uns gezeigt, Gott ist gekommen, um uns zu dienen. Würdest du das glauben? Glaubst du das?
So ist Jesus. So ist dein Vater im Himmel. Er will dir dienen. Er will dir Gutes tun. So ist unser Vater im Himmel. Und das Letzte möchte ich damit auch schließen. Im letzten Kapitel von Johannes steht, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und der Vater im Himmel, er hat seinen Sohn für uns, für die Menschheit geopfert. Ich habe heute Morgen gefragt, ich habe zu meiner Frau gesagt, ich weiß nicht, ich würde nie meine Kinder für jemanden opfern.
Würdest du das?
Würdest du, was dir so wertvoll ist, würdest du für Menschen das opfern, die nicht gut sind zu dir? Und das ist was, was Jesus uns zeigt. Gott liebt uns und er opfert das Beste, seinen eigenen eingeborenen Sohn, der einzige Sohn, den er hatte. Er opfert das für uns. Für Menschen, die gegen Gott rebellisch leben. Die Bibel sagt, wir waren seine Feinde, wenn er für Jesus für uns gegeben hat. Und das zeigt uns, wie Gott der Vater im Himmel ist. Er opfert für dich und für mich. In Johannes 17,3 haben wir gelesen, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich komme zurück zu unserem Beispiel, die ich genommen habe. Und das ist das, Gott kommt auf die Erde durch Jesus Christus, um diese Mauer, die zwischen uns und Gott war, niederzubringen. Und dafür ist Jesus gekommen. Dafür ist Jesus gekommen. Ich möchte heute jemanden ermutigen, Herr. Du bist hier und ich habe ihn gebeten, war ich vom Gott und Gott hat mir einfach einen Satz für dich gegeben. Gott sagt zu dir, hey, ich bin da. Es gibt einen Gott, einen wahren Gott und er hat sich in Jesus offenbart. Es ist möglich, Gott zu vertrauen. Es ist möglich, Gott zu glauben, weil Jesus gekommen ist. Und ich möchte dich heute ermutigen, diesen Gott zu suchen und zu ihm Ja zu sagen. Sagen, ja, Jesus, du bist für mich Mensch geworden. Gott, du hast deinen Sohn gegeben, dass ich dich kennenlernen darf. Und das ist der Grund, warum ich jetzt heute auch mit euch beten möchte. Für diejenigen, die auch Gott schon lange kennen, hey, das ist wahre Leben, wenn wir Gott, den Vater, erkennen und Jesus erkennen. Und Gott will, dass du ihn mehr und mehr kennenlernst. Dass du Gott kennenlernst. Die Aspekte, die ich heute genannt habe, Gott als jemand, der in deine Party kommen wird. Gott als jemand, der Menschen annehmen wird, die abgestoßen sind. Gott, der jemand, der dein Leid sieht. Kennst du Gott so? Jesus will dich Gott neu offenbaren. Lass uns beten.